ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Donnerstagvormittag, eine neue Ausgabe SWR1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Julia Shaw. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir haben gerade gesagt, wir duzen uns. Du bist Rechtspsychologin, bist tagtäglich mit menschlichen Abgründen beschäftigt. Also mit Mördern, mit Psychopathen. Und das Böse lauert auch in uns. Das ist, glaube ich, eine deiner Botschaften, oder? Kann das sein?
Noch mal anders. Ich glaube, das Wort Böse würde ich gar nicht benutzen, um Menschen zu bezeichnen. Mhm. Weil ich glaube, das ist meistens das Ende der Diskussion. Und genau da müssen wir eigentlich anfangen. Und diese Entmenschlichung, die auch kommt mit dem Wort Böse, da kämpfe ich eigentlich immer gegen. Aber genau, also mich interessiert, warum Menschen in Anführungszeichen böse Dinge tun.
Ja, weil es heißt doch immer, es ist gut und böse in uns. Wie würdest du das dann nennen?
Ich würde sagen, wir sind neutral, beziehungsweise wir haben alle die Kapazität, ganz schlimme Dinge zu tun, aber auch ganz tolle Dinge. Also ich glaube, da dürfen wir uns auch selbst nicht unterschätzen, dass wir fähig sind, zum Beispiel Mörder zu werden. Und ich glaube, als Kriminalpsychologin ist mir das wichtig, dass wir vor allem, wenn wir Zeit haben, darüber nachzudenken und uns schlau zu machen über die Faktoren, die dazu führen, dass wir vielleicht zu furchtbaren Dingen fähig sind, dass wir sie verstehen und als Wissenschaftlerin natürlich auch erforschen, damit wir nicht auf diesen Pfad gehen.
Was heißt das für uns im Alltag? Bewusst machen? Steckt das dahinter?
Bewusst machen, verstehen, immer wieder empathisch auch gegenüber Menschen, die schlechte Dinge tun und versuchen, sie zu verstehen, damit man auch in sich selbst die Ähnlichkeiten sehen kann. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt auch einen Serienmörder zeige und sage, wie, das kann ich mir gar nicht vorstellen, sowas könnte ich ja nie machen, stattdessen zu gucken, was sind denn die Sachen, die diesen Menschen einen Mensch machen? Und vielleicht ist dieser Mensch einsam, vielleicht ist der Mensch wütend, vielleicht ist der Mensch arm. Da gibt es ganz viele Faktoren, die reinkommen können. Und ich glaube, denen müssen wir bewusst sein und sie sind auch interessant.
Ja, und das hat dich angetrieben, jetzt nochmal auf ganz bestimmte Verbrechen zu schauen, nämlich auf Umweltverbrechen. Wie kam dieses Thema zu dir?
Umweltverbrechen sind ja die größten Verbrechen unserer Zeit und da sind wir auch alle Opfer und das ist mir auch immer wieder wichtig, daran zu denken, dass es, wir denken so im True-Crime-Format, denken wir eigentlich immer an Mord halt und an Gewaltverbrechen. Aber eigentlich ist doch auch dieses Thema Umwelt zerstören, unsere Heimat zerstören. Das ist für mich, als würde jemand in mein Haus kommen und einfach mal die Luft verschmutzen und das Wasser vergiften und die Couch abbrennen und mein Tier umbringen. Und genau darum geht's aber halt auf globaler Ebene.
Wo begegnet uns denn im Alltag so ein Umweltverbrechen?
Also bei mir geht es eigentlich darum, dass ich die großen und die größten Umweltverbrechen unserer Zeit angehe, aber kleine Sachen, ich meine, ein Verbrechen ist schon ein höheres Level als nicht zu recyceln zum Beispiel oder den Müll nicht richtig zu trennen. Ich glaube, da denkt man sofort dran in Deutschland. Hat jemand den Müll nicht richtig getrennt, gibt's ein Ticket. Nee, ist ja eigentlich nicht der Fall, es sei denn, es ist ein Unternehmen, das den Müll nicht trennt. Aber es geht eher darum, dass man zum Beispiel, ein Fisch isst, der von illegaler Fischerei kommt zum Beispiel. Weil einer von 5 Fischen ist aus illegaler Fischerei.
War ich ganz erstaunt, das bei dir in Green Crime zu lesen. Doch trotzdem, ja, man hört dann immer wieder, ja, Pangasius bloß nicht essen und so weiter. Aber so richtig rauskriegen können wir das wahrscheinlich gar nicht, oder?
Doch, also als Endkonsumenten ist immer schwierig und ich glaube, da müssen wir immer vorsichtig sein, nicht die Rhetorik zu glauben, dass wir als Endkonsumenten schuld sind, dass wir am Klimawandel schuld sind. Ich glaube, da wurden wir angelogen tatsächlich und das war teilweise Absicht und das wissen wir auch. Aber es ist auch einfach, wir sind ja nicht die Entscheidenden. Wir können uns ja nicht so richtig entscheiden, ob zum Beispiel etwas, was ich jetzt kaufe, in Plastik gewickelt ist oder nicht. Das kommt von der anderen Seite. Und auch die Größenordnung ist einfach eine ganz andere von Unternehmen oder von auch Syndikaten. Ich schreibe ja auch über organisiertes Verbrechen. Und da können wir gar nicht, auch nur, da können wir nur ganz klein helfen. Also es muss von oben kommen.
Mindestens jeder 5. gehandelte Fisch stammt Schätzungen zufolge aus illegaler Fischerei. Julia Shaw, das ist ein Satz aus deinem Buch und du hast über diese dunkle Seite der Fischerei geforscht. Ich fand es ganz interessant, erstmal zu erfahren, ab wann gilt denn Fischerei überhaupt als illegal?
Da gibt es ganz viele unterschiedliche Arten, auf die es illegal sein kann. Zum Beispiel, man kann Netze benutzen, die man nicht benutzen darf. Zum Beispiel in der Antarktis gibt es auch diese Netze, die so fast wie eine Wand sind. Also so kilometerlang eine Wand sind und die Fang einfach alles, was da durchschwimmt. Und das ist so eine ganz lazy, so eine ganz einfache Art zu fischen. Und die illegalen Fischer, die setzen da halt diese Netze auf und kommen dann so ein paar Tage oder Wochen später und holen die dann rein. Und das ist natürlich wahnsinnig viel Beifang. Ja. Und das ist eine Katastrophe für die Umwelt. Und zudem, was sie dann auch machen, ist, sie nehmen dann diese Netze, die sie dann hochgezogen haben mit diesem ganzen Beifang, nehmen natürlich dann nur die Fische, die sie interessieren, die viel wert sind oder genug Wert haben auf jeden Fall, und schmeißen dann das Netz und die anderen Fische wieder zurück. Und die werden dann sogenannten Geisternetze. Und die driften dann auch weiter rum und da gibt's dann weiteren Schaden. Ja. Also das ist eine Art. Dann kann man in Bereichen fischen, wo man nicht fischen darf. Also in Gewässern, die vielleicht beschützt sind oder wo Tiere oder Menschen schwimmen, die man nicht fangen darf oder die halt, wo es gefährlich sein könnte. Dann hat man vielleicht zu viel, also man nimmt zu viele Fische aus dem Ozean. Also man ist legaler Fischer eigentlich und hat dafür auch eine Lizenz, aber halt nicht eine Lizenz für so viel. Also da gibt es ganz unterschiedliche Sachen.
Und du hast dich jetzt, du hast dir einen Fall ganz speziell vorgenommen, nämlich Thunder, ein Boot. Was muss man dazu wissen?
Also die Thunder, das war das berühmteste und gesuchteste Schiff aller Zeiten. Da gab es einen sogenannten Interpol Purple Notice für. Und das ist wie für Menschen, wenn es so, das kennt man ja aus dem Wilden Westen, so ein Wanted Notice. Ja. Gesucht.
Gesucht, das Plakat.
Genau. Ja. So aber für ein Schiff. Und das gibt's halt für kriminelle Organisationen und für Paraphernalia, also auch so Schiffe. Und das wurde 10 Jahre lang ungefähr gesucht. Und man wusste, der Name wurde immer wieder geändert. Also der Thunder war eins der Namen. Es wurde auch eine andere Fahne immer wieder geflogen. Und das ist immer ein großes Thema auch, unter welcher Fahne oder Flagge diese Schiffe registriert sind, also auch in welchem Land.
Und wenn das immer wieder wechselt, ist es so schwierig, dann auch wirklich rauszukriegen, wo befinden sich dieses Boot. Und dann gibt es ein anderes Boot, das hat dann irgendwann die Fährte aufnehmen können.
Genau, die Bob Barker. Und die Bob Barker ist benannt nach einem berühmten Host aus Amerika, ein Fernsehhost. Und er hat es nämlich gesponsert und das gehört der Organisation Sea Shepherd. Das ist mitgegründet von dem Mitgründer von Greenpeace. Und es ging vor allem am Anfang darum, Wale, also die Menschen, die Wale noch gefangen haben, aufzuhalten. Aber dann gab es halt nicht mehr so viel Walfang, also haben sie auch die illegale Fischerei, dann haben sie sich dahin gewendet. Und da haben sie dann halt den Thunder gesucht.
Sie haben Thunder gefunden. Wie ging das Ganze aus? Sehr dramatisch.
Sehr dramatisch. Also in meinem Buch Green Crime fängt auch das Kapitel fängt an mit einer ganz dramatischen Szene. Und das ist bei mir, ich fand das irgendwie so schön, da so zu tun, als wäre man dabei. Und ich habe dann gehört von dem Captain Hammerstedt, mit dem ich gesprochen habe. Der war der Captain von der Bob Barker, der halt den Thunder gejagt hat, 110 Tage lang. Eines der längsten Schiffjagden aller Zeiten in der Antarktis. Und es ist ausgegangen damit, dass auch die Menschen, die Crew, on board gegangen ist auf dieses sinkende Schiff.
Und dann, was passierte dann?
Ja, dann ging es natürlich gerichtlich auch vor und man hat dann genug Beweise gesucht. Und was halt passiert ist, ist, dass sie haben dieses Schiff so lange gejagt, dass es halt aufgegeben hat. Und dann hat die Crew ihr eigenes Boot gesunken. Ja. Und dann sind sie auf dieses sinkende Boot gegangen und als es noch am Sinken war, das kann man sich so richtig vorstellen, man sieht von dem anderen Schiff, es wird immer tiefer, tiefer, tiefer und die Menschen gehen tiefer und tiefer in dieses Schiff und holen dann so einen riesen eingefrorenen Fisch raus als Beweis und natürlich Akten und Dateien und Elektronik und nehmen das dann und bringen das dann zur Polizei. Und dann wird der Interpol-Agent eingeschaltet.
Green Crime, das neue Buch von Julia Shaw, liest sich wie ein Krimi. Wir waren jetzt gerade bei der Thunder, dieses Boot, was illegal gefischt hat. Und dann kam ein Interpol-Beamter dazu und hat das ganze Verbrechen auch mit aufgeklärt. Wir wollen noch nicht zu viel verraten aus dem Buch, aber vielleicht schon mal so ein paar Fakten, die du ausmachen konntest, die für Umweltverbrechen nämlich insgesamt stehen. Was hast du da ausmachen können?
Ja, da habe ich 6 Faktoren gefunden, 6 Säulen nenne ich sie. Und zwar habe ich mir in dem Buch geht es um 6 Fälle, aber eigentlich habe ich mir hunderte Fälle natürlich angeschaut und auch überlegt, ob sie passend sind. Aber ich will natürlich dann mich konzentrieren auf die Spannung und auch auf unterschiedliche. Aber was ich gesehen habe bei diesen Hunderten von Fällen, ist, dass immer wieder eigentlich dieselben 6 psychologischen Faktoren vor allem vorkamen. Und das sind Bequemlichkeit, Straffreiheit, Gier, da denkt man ja eigentlich sofort dran. Dann die Rationalisierung, Konformität und die Verzweiflung.
Vielleicht können wir das jetzt an dem Fall, den wir jetzt gehört haben über die Thunder, vielleicht so ein bisschen aufschlüsseln.
Ja, können wir gerne. Was man nämlich auch sieht, ist, man sieht immer Levels. Also das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie halt in einem Unternehmen oder bei einem organisierten Verbrechen. Also da gibt es so eine Gruppe und da gibt es irgendeinen Chef, der ganz oben ist. Dann gibt es so die Manager dazwischen. Vielleicht gibt es ein paar Levels von Managern sogar. Und dann gibt es ganz unten die Menschen, die meistens so in Anführungszeichen die Waffe in der Hand haben. Also die illegalen Fischer, die dann wirklich die Fische aus dem Ozean holen zum Beispiel. Und die Captains sind dann so dazwischen und dann der das finanziert und versichert, die sind ganz oben. Ja. Und man sieht immer halt durch diese Levels, auch diese unterschiedlichen Faktoren sind anders nochmal. Und ganz oben passiert ganz oft, also insgesamt Straffreiheit ist großes Thema. Also zum einen, vor allem auf dem Ozean zum Beispiel, ist ja die große Frage, wer hat hier jetzt Verantwortung? Weil es gibt internationale Gesetze. Das große freie Wasser ist jetzt nicht so frei, wie man vielleicht denkt.
Ja, es gibt eben die Gebiete, wo Fischerei erlaubt ist und wo nicht. Und trotzdem denken die dann, ich komme irgendwie da frei raus.
Ja, und nicht nur das, sondern es gibt ja internationale Gesetze, die auch, wo es um die Wässer geht. Und dann ist halt aber die Frage, wer guckt? Wer ist hier unterwegs, als Polizist zum Beispiel? Oder bei Sea Shepherd halt, da kommt dann diese NGO, diese Vigilantes, die dann halt das selbst in die Hand nehmen und sagen, hey, wir gehen jetzt in diese Gewässer und wir verfolgen diese Menschen jetzt.
Was hat denn der Faktor Bequemlichkeit dabei zu suchen? Über den stolpert man erstmal.
Bequemlichkeit, ganz viele Umweltverbrechen werden begangen, weil es einfacher ist, ein Umweltverbrechen zu begehen, als es nicht zu tun. Und das unterschätzen wir, glaube ich, auch, weil wir immer an Gier denken. Und ja, da kann auch Finanzen können da auch mit drin hängen, aber nicht unbedingt. Und bei den Fischern zum Beispiel, diese Netze zu benutzen, diese Netze, die halt kilometerlang diese Wände kreieren, damit Fische einfach da reinschwimmen und man kann sie dann später rausholen. Das ist ja auch Bequemlichkeit. Das könnte man auch anders machen. Aber es ist viel einfacher, es so zu machen. Und es ist dann oft auch billiger, aber nicht nur. Und ich glaube, wir unterschätzen bei uns selbst, das sieht man ja bei sich selbst auch.
Ja.
Also wenn ich Sachen mache, die nicht grün sind, ist es meistens, weil ich entweder die Zeit nicht habe.
Oder zu faul bin.
Oder zu faul bin, richtig. Ja.
Die SWR1-Hörerinnen und Hörer schalten sich ein. Klaus schickt uns gerade eine WhatsApp und sagt, also für mich gibt es nur zwei Faktoren, Habgier und Macht.
Macht, interessant. Macht habe ich tatsächlich gar nicht gefunden bei Green Crimes. Es ging, also Gier, ja, ist immer wieder, kommt immer wieder vor. Aber für mich war halt ganz wichtig zu sehen, das sind Menschen wie du und ich. Das sind nicht Menschen, die komplett gierig sind und irgendwie auf einem Haufen Geld sitzen und die Welt brennt hinter ihnen. Und auch da Rationalisierung und Konformität, also sich das schönreden. Und das machen, was andere um einen rum machen.
Nach dem Motto, sind ja noch genug Fische da, wenn ich die hier rausnehme.
Genau, oder andere machen noch Schlimmeres als ich. Das ist ja. So rationalisieren. Zumindest bin ich nicht in der Flugindustrie. Zumindest vergifte ich nicht Menschen. Ich bringe keine Menschen um. Das ist besser.
Dann hast du noch den Faktor Verzweiflung. Wie passt der rein?
Verzweiflung passt vor allem in den Fall um die illegalen Fischer, weil die Fischer selber, also die Manager, da geht es eher um Gier, da geht es eher um Rationalisierung und Konformität. Aber bei den Menschen, die die Fische rausholen, das sind ganz, ganz arme Menschen. Und da kam es auch nicht zu Freiheitsstrafen oder Freiheitsentzug, als es dann zum Prozess kam. Weil das ist ein Erfolg eigentlich, dieser Fall. Und das ist bei mir ganz wichtig, dass es bei den meisten Fällen ein Happy Ending gibt, weil das hört man gar nicht so oft. Aber die Verzweiflung, diese Menschen, die ja auch die Mehrheit waren, die Crew auf diesem Schiff, sie waren verzweifelte Menschen, die einfach, sie wussten nicht unbedingt, worum es ging. Sie hatten dann ihren Command und sie wurden ausgenutzt.
Julia Shaw ist bei uns. Du hast über Öko-Crime, Umweltverbrechen recherchiert. Und dieser Begriff Öko-Crime, der taucht dann auch auf. Der war mir zum Beispiel auch neu. Warum sind Begriffe so wichtig?
Begriffe sind wichtig, weil sie psychologischen Einfluss haben darüber, wie wir über Sachen denken. Also auch Ökozid zum Beispiel, das ist die Idee, dass wenn man eine Biosphäre oder einen Wald zum Beispiel zerstört, dass es vielleicht so ähnlich sein sollte wie zum Beispiel ein Genozid. Halt nur weil es keine Menschen sind, aber Tiere oder andere Arten, heißt es ja nicht, dass es nicht wichtig ist. Und Ökozid ist auch so ein Begriff, wo man denkt, ja, also braucht man den jetzt? Und die Antwort ist, ich finde schon, weil es macht uns klar, warum das wichtig ist und wie wichtig es ist, dass wir unsere Erde, unsere Heimat, unsere einzige Heimat aufrechterhalten.
Ja, und du gehst da in die unterschiedlichsten Bereiche. Wir waren jetzt im Wasser mit der Fischerei. Du gehst aber dann auch zum Beispiel unter die Erde in Südafrika. Da ist der Begriff Sama-Sama ganz entscheidend. Wer sind die Sama-Samas?
Die Sama-Samas sind die illegalen Bergbauer, vor allem die Menschen, die in die geschlossenen Minen, also von Unternehmen geschlossene Minen gehen und da den Rest vom Gold rausholen. Und das ist ein Riesenthema in Südafrika jetzt im Moment. Und da gibt's auch Tausende von Menschen wurden eingestellt von der Polizei und vom Militär, damit sie einen Crackdown, den Krieg gegen die Sama-Samas begehen. Und die Sama-Samas werden verteufelt in Südafrika. Und es sind aber eigentlich ganz arme Menschen, die aus Verzweiflung raus, das ist, sind wirklich Hungernot und gehen dann in diese ganz gefährlichen Situationen. Also für mich auch so eine Horrorszenario. Also unter die Erde, es kann zusammenbrechen, man kann sterben, man kann ersticken, man ist wochenlang da, es wird Essen gebracht, man kann ins Gefängnis kommen. Alles für so ein bisschen Geld, ein bisschen Gold.
Das ist wieder die Verzweiflung, der Faktor, den du ausgemacht hast. Wo kommen die Sama-Samas her?
Die Sama-Samas kommen zum Teil aus Südafrika, aber sie werden vor allem so dargestellt, dass sie aus den Nachbarländern kommen. Und es wird auch so dargestellt, dass es halt Ausländer sind, die kommen nach Südafrika und sie klauen unser Gold. Und das ist eine Narrative und mich interessierte der Fall, weil ich habe 3 Monate in Südafrika gewohnt. Es war mir nämlich auch wichtig, wenn ich schon über Umweltverbrechen spreche, dass ich nicht nur in London sitze, wo ich ja wohne, in einer Großstadt. Da gibt's jetzt nicht so viele Nashörner und auch diese ganzen Themen. Umweltverbrechen, klar gibt es die auch, aber da geht's eher um Wasserverbrechen und Unternehmen halt. Aber in Südafrika ist ja wirklich die Wildnis noch. Und da habe ich dann auch mit Rangers gesprochen, die dann auch so wirklich da kämpfen für die Tiere. Und da war jeden Tag in den Nachrichten diese Geschichten über die Sama-Samas. Und wenn man mit Menschen auf der Straße gesprochen hat, dann waren das höchst kriminelle Menschen. Das waren Gangster, die kommen, um die natürlichen Ressourcen zu klauen und die Umwelt zu zerstören.
Wie wird jetzt dagegen vorgegangen? Also man muss es ja so formulieren, denn es ist ja schon ein großer Schaden, der entsteht.
Es ist ein großer Schaden, der entsteht. Und es ist aber auch finanziert ja nicht von den Menschen, die da drin sind in den Minen. Und das ist das, was mich so schockiert hat teilweise, ist, dass man denkt, okay, super, ein Krieg, wir nehmen es jetzt wirklich ernst und wir machen jetzt was, wir setzen jetzt ganz viele Leute ein, damit wir gegen diese illegalen Bergbauer kämpfen können. Hört sich so erstmal super an. Aber das Problem ist, dass das Narrativ halt nicht ganz stimmt. Und ich glaube, das kann auch politisch ausgenutzt werden. Und da müssen wir immer wieder vorsichtig sein bei Umweltverbrechen, ist, dass es nicht umgedreht wird und wir auf die Falschen gucken. Und bei den Sama-Samas ist es halt der Fall, dass halt, ja, diese Verzweiflung war ganz klar. Und deshalb sind sie in die Minen gegangen.
Wer steckt dahinter?
Dahinter steckt vor allem die Menschen, die das Gold kaufen, die das Gold und die Menschen, die diese armen Menschen rekrutieren, also so die in der Mitte und natürlich dann auch die das Gold auf großem Markt verkaufen.
Warum macht man die nicht dingfest?
Die kann man auch festmachen, das ist richtig. Und das ist auch immer wichtig, dass man halt sagt, okay, jetzt am einfachsten ist eigentlich zu sagen, hier sind Leute in den Minen, die stechen wir jetzt ins Gefängnis. Aber besser ist natürlich, wenn man von oben auch nur einen Schritt höher eingreift und sagt, die Manager oder die Menschen, die das halt finanzieren, die Bosse, die versuchen wir jetzt zu ermitteln. Und deswegen war es mir auch so wichtig, mit den Ermittlern auch selbst zu sprechen und mit den Forschenden, die diese Menschen kennenlernen.
Du verfolgst das sicherlich weiter. Wie ist der aktuelle Stand gerade in Südafrika?
Den Krieg gegen die Sama-Samas, den gibt's immer noch. Und es ist ein riesen Menschenrechtsthema, auch innerhalb von Südafrika, weil teilweise diese Minen geschlossen werden von oben, ganz oft. Und Menschen sterben dann in den Minen. Und die werden dann tot rausgezogen. Also es ist eine Katastrophe. Und es wird auch so besprochen im Land. Und da gibt's auch natürlich Anwälte und Menschenrechtsgruppen, die sagen, ihr müsst damit aufhören. Aber es wird noch nicht damit aufgehört.
Umweltverbrechen sind heute Vormittag unser Thema mit Kriminalpsychologin Julia Shaw. Die SWR1-Hörerinnen und Hörer melden sich. WhatsApp kommt aus Schelklingen von Josef Schmid und sagt, die Politik macht Freihandel mit Südamerika und die Folge ist, dass die Landwirte noch mehr Urwald abholzen für die Fleischerzeugung. Man sollte die Landwirte für den Erhalt des Urwaldes bezahlen. Julia Shaw, wäre das die Lösung?
Es wäre eine Lösung. Also ich glaube, das ist auch kriminologisch und soziologisch belegt, dass es da, wenn man Menschen bezahlt dafür, dass sie ihre Natur, vor allem wenn sie in Dörfern wohnen, im Wald zum Beispiel, dann ist es eigentlich ganz klar, man kann ihnen ja Geld geben dafür, dass sie die Elefanten zum Beispiel beschützen oder den Regenwald beschützen und ihn nicht abholzen. Und auch da muss man aber auch sagen, es sind ja selten, auch zum Beispiel im Amazonas, die indigenen Menschen, die so viel abholzen, dass es ein Problem ist.
Die werden häufig vertrieben.
Die werden häufig vertrieben, genau. Aber auch denen könnte man theoretisch Geld geben oder noch besser Schutz und Unterstützung. Und ich glaube auch da, das sagen Menschen auch aus Brasilien ganz oft. Und ich war auf dem COP zum Beispiel, auf dem Conference of the Parties. Das ist der große Umweltkongress, der jedes Jahr passiert, so Ende des Jahres. Und ich war letztes Jahr dabei und da hat einer von der Umweltbehörde in Brasilien hat darüber gesprochen, dass ja, also seit dem Regimewechsel, weil Bolsonaro hat ja wirklich den Urwald auch verkauft, also einfach gesagt, ja bitte abholzen, wir brauchen mehr Industrie, wir brauchen mehr Rinder. Aber das hat sich dann geändert und er hat gesagt, ja, wir machen jetzt einen Crackdown und wir gehen da richtig stark vor, aber wir brauchen Hilfe. Wir haben nicht genug Menschen, die das machen können.
Ja, und die Abholzung findet leider weiterhin statt, auch unter neuer Regierung. Also es fehlen einfach Menschen, die sich einsetzen. Und das Bewusstsein dafür ist ja eigentlich inzwischen da. Jeder weiß, wie wichtig der Urwald auch in einem globalen System auch für uns Menschen hier in Deutschland ist.
Richtig, das geht uns alle was an. Und auch da gibt es unterschiedliche Methoden, wie man den Regenwald schützen kann. Aber vor allem geht es darum, einfach auch Menschen vor Ort zu haben und Ermittler vor Ort zu haben und dann auch Richter und Richterinnen und Anwälte, die dann juristisch vorgehen.
Dennoch fällt es ja manchmal gerade auch diesen Menschen schwer, Gehör zu finden. Auch darüber berichtest du, und zwar über Umweltwissenschaftler, die mit ihrer Erkenntnis sich manchmal gar nicht trauen, an die Öffentlichkeit zu gehen oder manchmal gar kein Gehör finden. Wen hast du da getroffen?
Da habe ich ein paar unterschiedliche Menschen getroffen, aber vor allem auch der Ian McDonald, der arbeitete in Amerika, arbeitet immer noch in Amerika als Wissenschaftler. Und er war bei der Deepwater Horizon, bei dem Fall von der Ölpest im Golf von Mexiko. Und da hat er halt erforscht, wie viel Öl kommt hier aus diesem Bohrloch. Und er hat ganz schnell gesehen, hier, wir werden angelogen von BP und der Polizei, dass hier nicht viel Öl rauskommt. Und er hat es kalkuliert und er hat dann versucht, es auch als Wissenschaftler zu veröffentlichen, in einem Paper, wie man das so nennt. Und da hat der Mensch, der das, der hat es nicht angenommen. Also der von der Wissenschaft. Beziehungsweise man hat sich vielleicht auch nicht getraut, das rauszubringen, weil man dann denkt, was ist, wenn wir jetzt wahrgenommen werden als so Katastrophen. Menschen, die schreien, es ist wieder eine Katastrophe und dann ist es keine. Und dann hat er sich aber ins Radio gesetzt und hat dann sich getraut, einfach das auszusprechen. Und dann fing es an, dass es klar wurde, ja, hier stimmt was nicht. Und danach wurde lange ermittelt, warum waren diese Zahlen so falsch.
Hast du als Kriminalpsychologin herausgefunden, warum man solche Dinge dann erstmal nicht an die Öffentlichkeit bekommt? Was ist das für eine Hemmschwelle?
Es kommt drauf an, was es ist, aber auch bei diesem Buch muss ich sagen, also ich bin bei unterschiedlichen Verlagen, und also in England und in Deutschland, und die hatten beide eine juristische Prüfung, die ich so noch nie hatte. Und ich glaube, man hat auch als Verlag und als Wissenschaftlerin und sowieso als Mensch, der als Aktivist vielleicht auch gegen solche Themen handelt, gibt es zu Recht ein bisschen Angst, wenn man auch Angst hat, zum Beispiel verklagt zu werden. Und da gibt es halt vor allem bei den Unternehmen viel Geld. Und man will natürlich auch alles richtig darstellen, aber man will auch kritisch sein dürfen. Und das ist schwierig. Und das ist bei True Crime nicht unbedingt der Fall. Also ich habe schon 3 Bücher geschrieben. Das ist neu für mich, dass das so intensiv ist.
Öko-Crime, Umweltverbrechen. Heute Vormittag unser Thema mit Kriminalpsychologin Julia Shaw. Jetzt hast du auch darüber geschrieben, was jeder Einzelne tun kann. Was ist denn dein Fazit?
Mein Fazit ist, dass wir vor allem verstehen können, warum diese Umweltverbrechen begangen werden. Wir können auch die Themen drumherum besser verstehen. Das war mir auch ganz wichtig. Und ich habe mit ganz vielen Forschenden gesprochen, um zu verstehen zum Beispiel die Geschichte von Emissionen in unserer Luft und Luftverschmutzung und Stickoxide. Aber dann auch Sachen wie die psychologischen Faktoren von Ökowut und Ökodepression und wie uns auch die Umwelt beeinflussen kann und wie mit der Umwelt umgegangen wird. Und ich glaube, als Individuen müssen wir zum einen verstehen, dass es einen Unterschied gibt, genauso wie bei True Crime insgesamt. Wir wissen alle, dass ein Serienmörder an etwas anderes begeht, eine andere Art von Straftat begeht, als jemand, der zum Beispiel passiv-aggressiv ist und mal einen blöden Satz sagt. Und das ist für mich, sind beides negative Verhaltensweisen, aber der ist ja ein Riesenunterschied. Und den verstehen wir alle intuitiv. Und ich glaube, bei Individuen ist es auch so. Wir sind eher die meisten von uns. Die meisten von uns haben halt nicht unbedingt die Möglichkeit, große Entscheidungen zu treffen. Manche schon. Und dafür ist auch das Buch ganz wichtig. So die Idee, wenn man halt in diesen Momenten ist und man kann entscheiden, handle ich jetzt umweltschützend oder umweltzerstörerisch, dann wie treffe ich die richtige Entscheidung? Aber als Individuum geht es vor allem darum, das zu verstehen und zu immer wieder zu denken, es geht nicht nur um Gier. Das sind auch Menschen, wir müssen sie verstehen und nicht nur verteufeln. Und ich kann natürlich auch mein Leben so gestalten, dass es einen positiven Einfluss hat. Aber vor allem, was wichtig ist, ist, wen ich unterstütze und wie ich diese Unternehmen auch verstehe.
Und dennoch, was rauskommt, Umweltverbrechen haben eine lange Geschichte. Tradition, muss man ja leider fast sagen. Also du gehst beispielsweise ein auf Gifte wie Quecksilber in den 50er Jahren in Japan. Vielleicht kannst du das kurz schildern.
Ja, da gibt es, also wir wissen, dass Quecksilber vor allem giftig ist und toxisch ist und zu neuronalen Krankheiten führen kann. Also man verliert die Erinnerung, man verliert die Fähigkeit zu sprechen, zu gehen teilweise. Also es sind ganz katastrophale Auswirkungen. Kennt man auch zum Beispiel aus Alice in Wonderland. Das ist ja so ein Buch, ein ganz berühmtes Buch. Und da gibt es ja den Mad as a Hatter. Da gibt es einen Spruch von.
Der Hutmacher,
der halt so ein bisschen, ja, dem geht's nicht so gut mental. Und er hat eine Quecksilbervergiftung. Und eigentlich weiß man das schon lange, dass es halt Menschen, die in diesen Berufen sind, die Quecksilber benutzt haben oder waren, die sind irgendwann mal mental abgebrannt. Und dann hat man aber erst in den 50er Jahren, als es dann eine Chemie, eine Fabrik gab, die halt ganz viel Wasser, Abwässer in einen See fließen hat lassen, da wurden dann tanzende Katzen gefunden. Und es ist die Geschichte der tanzenden Katzen. Und das, was halt passiert ist, ist, die Katzen haben das Wasser getrunken und sie tanzten dann durch die Straßen von dieser japanischen Stadt. Und dann sind sie gestorben, sind sie irgendwann umgekippt und gestorben. Und Forscher haben das dann gesehen und gedacht, hä, was passiert hier? Und dann haben sie auch entdeckt, dass bei Menschen auch so ähnliche Symptome waren. Und dadurch haben wir langsam dann rausgefunden, dass sie halt vergiftet worden mit Quecksilber. Und deshalb verstehen wir, dass Quecksilber gefährlich ist.
Ja, und dann gab es diese tanzende Katzenkrankheit.
Genau.
Die beschreibst du dann auch. Du lebst in London. Übersetzt du eigentlich erstmal von dem Englischen ins Deutsche? Wie ist das bei dir, wenn du sprichst?
Ja, manchmal schon. Die Interviews, die ich geführt habe mit den Protagonisten, waren ja auch alle auf Englisch. Mhm. Und ich wohne in London. Und ich meine, die Sprache der Wissenschaft ist ja auch Englisch. Also klar, gibt es ganz viele Wörter, die dann auch auf Englisch dann einfach in meinen Kopf tauchen, weil so sprechen wir drüber.
Julia Shaw ist heute Vormittag bei uns, hat über Umweltverbrechen geschrieben. Wir wollten weiter darüber sprechen, was jeder Einzelne denn machen kann. Wo setzt du denn Beispiele an? Vielleicht hast du dein Verhalten verändert nach der Recherche für das Buch?
Also eins, was ich gelernt habe in der Recherche für dieses Buch, weil natürlich mich als Psychologin interessiert immer dann das Sozialpsychologische und das Psychologische insgesamt. Und eins ist der Begriff biosphärische Werte. Biosphärische Werte ist unsere Beziehung mit der Erde. Also wie wichtig ist uns die Natur? Und eins, was ich gelernt habe, ist, dass laut einer großen Studie letztes Jahr hat eine Forscherin gefunden, dass die meisten Menschen denken, dass ihre biosphärischen Werte, also mein Bezug zur Erde, zur Natur, ist größer und stärker als die von anderen.
Okay.
Und auch die in unserem Umfeld. Also wenn ich zum Beispiel Menschen einlade zum Abendessen, nehme ich an, dass, oh, wenn ich jetzt, vielleicht bin ich nicht vegan, aber ich möchte eigentlich ganz gerne mal so pflanzlich kochen, weil es ja besser für Gesundheit und für die Umwelt. Aber rollen dann meine Freunde ihre Augen, wenn sie kommen und sehen, ah, oh, es ist vegan. Aber dann habe ich eine Annahme, dass ich mir mehr Sorgen mache als meine Freunde. Aber
das heißt, man schiebt sich selbst auf so einen Sockel?
Ja, und man überschätzt sich selbst und unterschätzt auch vielleicht die Freunde. Und ganz viele machen das. Also die Freunde machen das vielleicht genauso. Und dann sind wir wie so im Theater, so tun wir Sachen füreinander, die den anderen eigentlich gar nicht gefallen, nur weil wir diese Vermutungen haben. Also müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht unterschätzen die biosphärischen Werte von anderen. Und was die Forschung auch gefunden hat, ist, dass wenn auch nur einer in einer Freundesgruppe anfängt, sich freundlich oder gut gegenüber der Umwelt zu benehmen, also eben Zug fahren statt Auto fahren, vielleicht anders zu essen, vielleicht gibt es ja 1000 Sachen, im Vintage-Shop zu shoppen anstatt Fast Fashion. Auch da, wenn man das zeigt, wenn man das macht und auch ab und zu drüber spricht und das klar ist den Freunden, dann begeistert man auch andere dafür und kann man auch so Öko-Influencer sein auf kleinem Scale.
Interessant, weil andersrum gedacht, es könnte ja auch sein, dass dadurch jemand zum Außenseiter oder Außenseiterin wird.
Genau.
Warum sagt die Wissenschaft so nicht?
Ja, wir haben, das ist ja die Angst, deswegen machen wir es nicht. Aber ich meine, unsere Freunde kennen uns ja schon. Es ist unwahrscheinlich, dass sie uns nicht mehr als Freunde möchten, weil wir einmal vegan essen oder weil wir einmal im Vintage-Laden einkaufen gehen. Und ich glaube, auch da müssen wir ein bisschen mehr Vertrauen haben und uns auch selbst vertrauen, dass wir das schaffen und dass wir unsere Werte auch wirklich leben können, ausleben können.
Dennoch scheint es ja immer so diese zwei Extreme zu geben, wenn du Vintage jetzt ansprichst. Auf der einen Seite ist Secondhand zu einem großen Trend geworden, gerade innerhalb einer jungen Generation. Und auf der anderen Seite ist aber Fast Fashion genauso auch ein großer Trend. Also es gibt dann immer beide Bewegungen, ne?
Ja, aber deswegen braucht es auch diese Influencer sozusagen, diese grünen Influencer. Und das können wir alle sein. Und das kann ich sein, das kannst du sein. Und ich glaube, das müssen wir auch einsehen, dass wir das sind.
Was ich ganz spannend fand zu lesen bei dir, nicht die Härte der Strafe ist entscheidend, sondern die Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden. Wie ist das psychologisch zu erklären?
Auch das sieht man bei ganz vielen unterschiedlichen Straftaten. Also als Kriminalpsychologin sehe ich das nicht nur bei Umweltverbrechern, sondern auch bei Dieben zum Beispiel. Und es ist ja eigentlich schon klar, dass wenn an der Ecke ein Polizist steht und ich jetzt aus diesem Laden klauen möchte, denke ich vielleicht zweimal drüber nach, ob ich wirklich diesen Laden mir auswähle oder vielleicht einen anderen oder gar nichts klaue. Und das ist bei Umweltverbrechen genau dasselbe. Es geht nicht darum, eine harte Strafe zu haben. Also wenn einer von 100 Dieben ertappt wird, erwischt wird und dafür dann ins Gefängnis kommt ganz lange, das hat relativ wenig Auswirkungen. Und das sieht man auf unterschiedliche Art und Weise. Ich meine, auch bei Mord weiß man ja, dass man ins Gefängnis kommt, dennoch gibt es Mord. Also es ist nicht die Strafe selbst, sondern dass es halt immer passiert. Und vor allem bei Umweltverbrechen und bei Diebstahl denkt man halt, ich komme damit davon.
Hat es einen psychologischen Effekt, wenn beispielsweise jetzt beim Dieselskandal Martin Winterkorn, das Urteil ist immer noch nicht rechtskräftig, weil es eben heißt, ja, er ist krank und er hat vermutlich auch gute Anwälte. Macht das etwas psychologisch mit uns, wenn wir wissen, okay, trotzdem wird jemand nicht zur Verantwortung gezogen?
Es ist natürlich immer ein Gefühl der dass Sachen unfair sind, wenn jemand, wo wir meinen, also als CEO von VW, denkt man, vielleicht wusste er was über den Dieselskandal und dass er dann nicht vor Gericht kommt oder nicht ausreichend, wenn man meint, das selber meint. Es kommt dann auch dazu, dass man sich fühlt, hier gibt es eine Straffreiheit und das hat psychologisch auch einen Effekt. Aber dazu muss man sagen, vor allem beim Dieselskandal, da gab es ja wahnsinnig viele Konsequenzen. Also da musste, VW musste wahnsinnig viel zahlen. Auch immer noch gibt es Prozesse gegen VW und andere Autohändler. Und es gab auch Freiheitsentzüge für Top-Manager. Es gab ganz viele Gerichtsprozesse. Also da gab es durchaus Konsequenzen. Und die müssen wir auch feiern und über die müssen wir auch sprechen. Die Idee, dass hier keiner was macht und keiner gegen Umweltverbrecher kämpft, ist totaler Blödsinn. Dürfen wir nicht sagen. Das unterschätzt die Menschen, die jeden Tag für uns kämpfen.
Julia Shaw, heute Vormittag bei uns in SWR1 Leute. Umweltverbrechen, das große Thema für dich. War das ein Gerechtigkeitssinn, der dich angetrieben hat, dieses Thema diesmal anzugehen?
Nein, tatsächlich nicht. Es hat mich interessiert, dass die größten Verbrechen unserer Zeit oder mitunter die größten Verbrechen unserer Zeit, dass über die kaum gesprochen wird und dass es oft so dieses Gespräch ist eher, wir sind alle schuld. Und ich dachte, nee, aber da gibt es doch auch wirklich Straftäter. Und die wollte ich einfach verstehen, die größten Verbrechen unserer Zeit, die großen Umweltverbrechen und wie sie passieren können, was in den Köpfen der TäterInnen wirklich passiert, auch psychologisch. Und was mich motiviert hat, ist, die ErmittlerInnen kennenzulernen. Weil ich wusste, bis ich die 3 Jahre investiert habe in dieses Buch, wusste ich auch nicht, dass es Interpol-Agenten gibt und Undercover-Agenten und Wissenschaftlerinnen und Chef-Ermittler und Journalisten. Also ganz viele tolle Menschen, die für unsere Zukunft und unsere Umwelt kämpfen, über die kaum gesprochen wird. Und für mich war das wichtig, diese Geschichten zu erzählen.
Und dieser Eindruck, der oft hängen bleibt, ja, die Kleinen werden gehängt und die großen Fische lässt man laufen, ist der bei dir geblieben?
100%. 100%. Wir müssen unbedingt ändern, wie wir über diese Themen sprechen. Es gibt ganz viele Gesetze, die gebrochen werden. Es gibt Großverbrecher und es gibt organisierte VerbrecherInnen. Also auch bei mir die Fälle sind, zwei Fälle sind Unternehmen. Klar, muss man auch drüber sprechen, aber vier sind sie nicht. Und auch diese Welten kannte ich nicht. Und ich glaube, um zu verstehen, was gerade in unserer Welt passiert und wie wir sie schützen können, muss man verstehen, was hier passiert. Man muss auch ein bisschen die Wissenschaft verstehen. Also die Wissenschaft zu den Themen, also Luft, Wälder etc., aber auch die Sozialwissenschaft.
Du kommst ja aus der Wissenschaft als Rechtspsychologin, sich jetzt 3 Jahre mal eben rauszunehmen. So einfach geht das auch nicht. Wie hast du gearbeitet? Wie bist du vorgegangen?
Es ist ja weiterhin Rechtswissenschaft und ich bin oft als True Crime Präsenterin. Und was mir halt wichtig war, ist zu gucken, können wir diese Verbrechen, weil ich finde sie interessanter als Mord tatsächlich. Also die Gründe und die Motivationen sind komplexer und interessanter für mich. Und ich wollte das auch so erzählen wie True Crime, deswegen auch Green Crime. Aber ich habe mich nicht rausgenommen. Gleichzeitig war ich auch Sachverständige und war dann vor Gericht zum Beispiel und bin weiterhin Wissenschaftskommunikatorin.
Es liest sich ja auch wie ein Krimi und True Crime ist eine Sparte, die funktioniert unglaublich gut. Was ist es in uns, dass wir immer wieder dann doch Verbrechen angucken und uns dafür interessieren?
Ich glaube, wir wollen verstehen, warum Menschen zu, in Anführungszeichen, bösen Dingen fähig sind. Ich glaube, wir wollen uns auch besser selbst verstehen. Und auch das ist mir immer wieder wichtig gewesen, in die Wissenschaften einzutauchen. Wie kann ich meine eigenen Ängste verstehen? Wie kann ich meine eigenen Stärken verstehen? Wie kann ich meine Vorstellungskraft, auch was die Zukunft angeht, verstehen? Und ich glaube, das ist insgesamt, was Kriminalpsychologie so interessant macht. Für mich, aber ich glaube auch für Menschen, die gerne True Crime lesen und hören.
Und die Täterinnen und Täter zur Rechenschaft zu ziehen, das ist ein großes Anliegen von dir. Was müsste dahingehend noch passieren?
Wir müssen vor allem genug Menschen in Behörden haben. Wir müssen unsere Umweltbehörden unterstützen, dass es genug Ermittler gibt, einfach die gucken, was passiert hier eigentlich. Wir brauchen Polizistinnen, die sehen, was passiert hier und auch da ermitteln. Wir brauchen Juristinnen, die sagen, wir bringen diese Menschen auch zur Rechenschaft und wir brauchen, also Gesetze, ja, gibt es eigentlich schon viele, nicht unbedingt mehr Gesetze, aber wir brauchen vor allem mehr Menschen, die wirklich darauf achten und das dann durchziehen.
Das hast du zur Antwort häufig bekommen, dass genau diese Menschen fehlen in den und den Bereichen. Was kann denn Menschen dahin wieder locken? Also auch wenn wir hier auf die Statistik gucken, auch bei uns fehlen viele Polizistinnen und Polizisten. Also was kann diese Jobs attraktiver machen?
Also zum einen, wenn man sagt zum Beispiel, hier gibt's auch Umweltjobs drin und das ist nicht nur die Polizei, die ihr euch vorstellt, sondern da gibt's auch andere Jobs und andere Möglichkeiten. Und was ganz klar wurde für mich, ist, dass diese ErmittlerInnen einfach auch wirklich wahnsinnige Erfolge haben. Und wenn man diese Erfolge versteht und von ihnen hört, dann kann man doch nur optimistischer rauskommen. Und für mich war das auf jeden Fall der Fall, dass diese Jobs kennenzulernen und zu verstehen, was es alles für Jobs gibt in diesem Bereich, das hat mich wahnsinnig motiviert. Und die Menschen kennenzulernen, ich glaube, das ist auch was ganz Schönes.
Green Crime Rechtspsychologin Julia Shaw. Herzlichen Dank für deinen Besuch heute Vormittag in Essenz, Leute.
Vielen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.